Freude, Freude. Das ist der Titel der Adventsserie, in der wir uns befinden. Das war der Titel des Musicals. Und es war wirklich schon in der Adventzeit bei uns Freude zu verspüren. Natürlich haben wir zu Hause auch die ganze Zeit die Beschallung gehabt, schon in Vorbereitung fürs Musical. Aber das hat irgendwie ja auch ein Stück uns dieser Freude näher gebracht. Und ich hoffe, dass wir dieser Freude heute eine Spur näher kommen. Weil Freude ist doch das, was wir doch alle suchen, oder? Was tun wir nicht alles, was investieren wir nicht alles, um Freude zu finden? Aber bevor wir uns dieser Freude widmen, muss ich euch jetzt noch einmal auf den Boden der Realität zurückholen. Die meisten von euch werden eine Krippe zu Hause haben oder zumindest einmal schon so eine gesehen haben. Das wird bei den allermeisten so sein. Und da gibt's die Darstellung Josef und Maria und das Kind in der Krippe und der Stall und das ist alles, passt alles wunderbar. Vielleicht der Stall hat schon so ein bisschen eine Almhüttenromantik, weil das mehr wie eine Salzburger Berghütte aussieht. Und dann wird schon ein bisschen komplizierter, wenn es zu den Tieren geht, wo man sieht, da stehen Schafe und ein Ochse und ein Esel. Davon lesen wir in der Bibel schon einmal nichts. Da ist nichts berichtet davon, ob oder welche Tiere da dabei waren. Und wenn es dann zu den heiligen drei Königen kommt, ist dann ganz vorbei. Denn weder waren sie drei, noch waren sie heilig und Könige waren sie auch nicht. Und sie sind auch nicht zur Krippe gekommen, sondern viel später. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht die Krippe für alle Zeiten madig gemacht. Es ist ein schönes Bild und es soll auch so bleiben. Ich habe in letzter Zeit mehr mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt und da über meinen Persönlichkeitstyp gelesen. Das ist der, der immer die Fehler findet. Keine Ahnung, wie man drauf kommt. Aber wir wollen uns heute eben dieser Freude der Sterndeuter, der Magier, widmen. Wir wollen uns die näher anschauen. Sie waren eben aus dem Osten, sie waren, das wörtlich steht Magier dort, es wären wohl Astronomen, vielleicht Astrologen gewesen sein. Und eben, sie kamen nicht zur Krippe, weil sie sind erst Monate später dort hingekommen, wo Josef und Maria schon nicht mehr im Stall waren. Und sie kamen aus dem Osten. Es ist zu vermuten, dass sie aus Babylon gekommen sind, was ungefähr 800 Kilometer weit weg ist. Es kann auch sein, dass sie aus Persien gekommen sind, was noch weiter weg wäre. Also sie haben einen sehr weiten Weg auf sich genommen, um das, was sie da entdeckt haben, nachzuprüfen, um den König, den sie da erwarten, Ehre zu bringen. Die Zahl 3, wie sie sich in der Darstellung oft ergibt, wird sich wohl daraus ergeben, weil sie drei Geschenke mit hatten, drei Schätze mit hatten, Gold, Myrrhe und Weihrauch. Aber ob es 3 waren, wissen wir nicht. Es könnten 2, es könnten 8, es könnten auch 20 gewesen sein. Aber die Sterndeuter haben bei ihren Beobachtungen des Himmels ganz offensichtlich was ganz Spektakuläres entdeckt. Denn sonst hätten sie wahrscheinlich eben diese weite und durchaus sicher auch gefährliche, jedenfalls aber beschwerliche Reise von mehreren Wochen, vielleicht auch mehreren Monaten, wenn sie mit ganzer Ausrüstung gereist sind, auf sich genommen. Und es klingt für mich sehr plausibel, das, was Wissenschaftler errechnet haben, wenn man die Sternenkonstellationen zurückrechnet, kommt man auf eine ganz besondere, einmalige Konstellation im Jahr 7 vor Christus, was das wahrscheinliche Geburtsjahr Jesu gewesen sein dürfte, was sich auch aus anderen Gründen so ergibt, wo in einem bestimmten Sternenbild der Stern Jupiter für den Herrscher der Welt, für den globalen Herrscher zusammentrifft mit dem Saturn, dem Stern der Juden, oder der für die Juden gegolten hat. Und das war für die so besonders, dass sie angenommen haben, es wird den Juden ein König geboren, der aber darüber hinaus Macht haben wird, der die Welt beherrschen wird. Das war offensichtlich das, was sie gesucht haben. Und ihre Suche führt sie nach Jerusalem, logisch. Wo würde man sonst hingehen, wenn nicht in die Hauptstadt eines Landes, weil dort erwartet man die Ankunft des Königs. Und sie fragen auch nicht, naja, könnte es sein, dass in letzter Zeit vielleicht irgendwas Besonderes gewesen ist? Na, sie fragen konkret, wo ist er? Der König der Juden, der neu geboren wurde. Die haben eine Sicherheit, die bemerkenswert ist. Und ich stelle es mir auch ganz spannend vor, wie die Reaktion der Leute war. Denn sie fragen explizit nach dem König der Juden. Und das war einerseits ein politischer Titel, aber andererseits auch der Titel für den Messias. Den so sehnlich erwarteten Messias. Und bei jedem halbwegs gut gelernten Juden hat es Klick gemacht und sagt, Moment. König der Juden, der Messias soll kommen. Da kommen Leute und fragen nach ihm, wo ist er geboren. Da war sicher ein Aufruhr da. Und sie kommen, um ihn anzubeten. Und schließlich kommen sie zu Herodes, auch klar, der war damals amtierender König der Juden, wobei er selbst nicht einmal gebürtiger Jude war, und fragen, ja, wo ist er? Sie erwarten, es ist sein Sohn wahrscheinlich. Und wir lesen in Vers 3, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die Botschaft muss Herodes ins Herz getroffen haben. Politisch nicht unumstritten, angefochten, machtsüchtig. Er hat zur Erlangung und zur Erhaltung seiner Macht schon ganz viele Menschen umbringen lassen und hat sogar von der eigenen Familie nicht zurückgeschreckt. Er hat unter anderem seine Lieblingsfrau umbringen lassen oder umgebracht und seine zwei Söhne aus Angst, die Macht zu verlieren. Also Herodes hat von nichts zurückgeschreckt, die Macht zu behalten. Und wir lesen, ganz Jerusalem erschrak mit ihm. Und ich denke, das ist, weil die Menschen gewusst haben, was ihnen jetzt bevorsteht. Es gibt einen potenziellen Rivalen, der einen Anspruch stellen könnte auf die Macht. Und sie wissen dann, legt es bei Herodes an Schalter um. Und so war es ja dann auch. Herodes gibt dann, als die Sterndeuter nicht zu ihm zurückkommen, den Befehl, alle Jungen unter 2 Jahren im Großraum Bethlehem umbringen zu lassen. Das ist schon eine Brutalität von eigener Qualität. Aber Herodes eben nimmt es ernst, was die Sterndeuter ihm berichten. Und nachdem er die Schriften offensichtlich selber nicht so gut kennt, dumm ist er ja nicht, holt er sich aber nicht nur einen Berater und fragt, was ist da, sondern er lässt gleich den gesamten Hohen Rat antanzen. Alle Priester und alle Schriftgelehrten müssen kommen. Die Antwort ist dann aber auch nicht besonders schwer. Sie findet sich im Buch des Propheten Micha. Und sie wissen, wo, und sie können Antwort geben, wo der Messias geboren werden soll, in Bethlehem. Bethlehem in Judäa. Es gibt noch ein anderes Bethlehem, aber es ist das Bethlehem in Judäa. Eine Stadt, die weniger als 1000 Einwohner zählt oder zählte damals, ungefähr 10 Kilometer südlich von Jerusalem liegt, also schnell erreichbar. Und bevor wir jetzt in der Geschichte weitergehen, möchte ich sozusagen offenlegen oder euch mitnehmen, was ich für einen Punkt heute machen will. Ich will heute über 3 Gruppen reden. Ja, es ist zwar der 4. Advent, aber es sind trotzdem nur 3 Gruppen. 3 Gruppen, wie sie mit Jesus umgehen, wie sie Jesus begegnen. Und die erste Gruppe, die wir da uns anschauen wollen, sind die Priester und die Schriftgelehrten. Sie kennen die Schrift besser als alle anderen. Sie wissen, dass der Messias kommen wird. Sie wissen auch, wo er geboren werden soll und sie haben jetzt gehört, dass er geboren worden sein soll. Und, was machen sie? Voll Freude brechen sie auf, gehen nach Bethlehem, um den neuen König, den Messias zu begrüßen, um ihn anzubeten, um das Volk vorzubereiten, um zu sagen, der Retter ist da, der Erlöser ist da, von dem Jesaja sagt, auf seiner Schulter wird die Herrschaft ruhen. Und man wird seinen Namen nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, der ist gekommen. Nix wie ihn. Aber nein, niemand geht hin. Keiner macht sich auf. In einem halben Tag wäre Bethlehem zu erreichen gewesen und in einer Stadt mit weniger als 1000 Einwohnern wäre es wohl auch möglich gewesen, relativ zügig das Kind zu finden. Aber niemand macht sich auf, nicht einer. Sie suchen nicht und daher finden sie auch nicht. Sie suchen nicht und daher finden sie auch nicht. Vielleicht hat er auch Angst mitgespielt, kann ich mir gut vorstellen. Die Angst vor Herodes, wenn sie zum Rivalen gehen und mit ihm vielleicht gemeinsame Sache machen, dass sie Angst hatten um ihr Leben. Aber wenn sie wirklich gedacht hätten, der Messias kommt, dann hätten sie gewusst, welche weiteren Prophezeiungen es auf ihn gibt und dass das Leben des Messias nicht nach einem Jahr endet. Und sie hätten sicher sein können, dass Gott den Messias vor Herodes bewahrt. Aber das sehen wir doch im ganzen Verlauf der Schrift, dass das jüdische Establishment, die führenden Juden, eigentlich ganz zufrieden waren, so wie es war. Bestenfalls hätten es gern jemanden gehabt, sich jemanden gewünscht, der ihnen die Römer vom Leib hält oder vom Hals bringt. Aber sie waren damit eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Leben. Sie haben ihre Gebote gehalten, sie waren in der ersten Reihe, waren gut sichtbar, haben Anerkennung gehabt im Volk. Und sie wollten ihr heiliges Leben weiterführen. Aber das, liebe Leute, das ist Religiosität, das ist Gesetzlichkeit. Nur Gebote einzuhalten, ohne Jesus zu suchen und sich ihm hinzugeben, bringt keine Rettung. Vielmehr bringt es einen viel weiter weg von Jesus. Es macht dann nämlich selbstgerecht. Und wir sehen auch, was aus dieser Haltung im Laufe der Zeit wird bei den Schriftgelehrten. Jesus gegenüber, Feindschaft, Ablehnung. Und sie waren die, die dann ein paar Jahre später am lautesten gerufen haben. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Kommen wir wieder zurück zu Herodes, dem Vertreter der zweiten Gruppe. Die erste Gruppe sucht nicht, daher findet sie auch nicht. Herodes als Vertreter der zweiten Gruppe will einmal im Geheimen Informationen sammeln. Er holt die Sterndeuter zu sich, lässt sich vielleicht jetzt gar nicht so seine Angst anmerken, sondern sagt, geht's rüber, geht's nach Bethlehem, tut's Informationen sammeln, kommt's dann wieder zu mir, informiert's mich, weil ich will ja auch hingehen und dem König Ehre bringen. Eine glatte Lüge. Eine glatte Lüge. Jesus wird nicht gesucht von Herodes, weil er ein König ist, sondern weil er ein potenzieller Rivale ist, der weg muss. Herodes will die Sterndeuter benutzen, dass sie ihm Jesus auf dem Silbertablett präsentieren. Herodes sucht, aber aus eigennützigen Motiven. Und er wird, wie wir im späteren Verlauf dann auch sehen, Jesus nicht finden. Herodes sucht nämlich nicht einen König, dem er sich unterwerfen kann. Er sucht auch schon gar keinen Gott, den er anbeten kann, dem er sich ausliefern kann, bei dem er sich bergen kann, bei dem er Schutz und Hilfe findet. Er sucht auch keinen Retter, der ihn von seiner Schuld befreit. Er sucht Jesus, weil er ihn umbringen will. Und wenn wir das vielleicht übersetzen wollen in die heutige Zeit, wer sind Menschen aus dieser Gruppe heute? Das sind Menschen, die vielleicht Argumente suchen gegen Jesus. Das sind aber auch Menschen, die Jesus nicht als den suchen, der ist. Die Jesus suchen als jemanden, der ihnen ihre Wünsche erfüllt. Aber auf dem Thron des Lebens wollen wir selber sitzen bleiben. Den Fahrersitz wollen wir nicht abgeben. Die Menschen suchen einen Flaschengeist in Wahrheit. Wenn man ein bisschen an der Flasche reibt, dann erscheint er. Man sagt, bitte höflich, aber doch bestimmt, was man haben will. Jesus darf es dann machen und darf dann wieder in die Flasche verschwinden. Und keine Kommentare zum Leben machen und nicht ins Leben hinein regieren womöglich. Und da muss ich mich selber auch mit reinnehmen. Wie oft behandle ich Jesus als Automaten, wo ich was reinwirf und erwarte, er muss dann so tun, wie ich es gern hätte. Und bitte, bitte, danke, danke, aber mehr ist es dann auch nicht. Wo ich weder Beziehung lebe, wo ich ihn nicht als König und Herrn anerkenne. Jesus als nice to have oder add-on, wie man im Neudeutsch sagen würde, nett, wenn man auch hat, zu den vielen anderen Dingen, die um einen herum, um den eigenen Thron herum stehen. Aber wenn man den Jesus sucht, dann sucht man Falschen. Das sind dann Menschen, die suchen, aber nicht finden. Und bis jetzt war ja die Predigt, sagen wir, nicht so prickelnd voll Freude. Und ich hoffe, dass wir jetzt diese Kurve noch kriegen, wenn wir uns die dritte Gruppe anschauen, nämlich die Sterndeuter. Sie waren dank des Sterns oder der Sternenkonstellation nach Jerusalem gekommen und Herodes schickt sie dann weiter. Er gibt ihnen die entscheidende Information, nach Bethlehem müsst's gehen. Und das finde ich so auch so eine ganz nette Fußnote, eine Sache, die man in der Bibel immer wieder findet, dass das Böse dem Guten dienen muss. Herodes hat Böses im Sinn gehabt, aber er hat die richtige Information den Sterndeutern gegeben. Er hat die Guten und die Richtigen, die dies gut gemeint haben, auf den richtigen Weg geführt. Und so sehen wir immer wieder, dass das Böse im gesamten Plan, den Gott hat, dem Guten dienen muss. Und zum Guten dienen muss. Und da sehen wir Gottes Souveränität. Die sehen wir sowieso. Und in der Vorbereitung dieser Stelle bin ich nur gelegen vor Gott, wie er das alles zusammen gewoben hat. Da könnte ich noch stundenlang reden. Dass er von Anbeginn diese Konstellation sich schon so ausgedacht hat, dass die genau in diesem Jahr auftreten wird. Wo man sieht, das war alles kein Zufall. Wie man sieht, wie Gott das Herz vom Augustus lenkt, dass er diese Volkszählung machen will, was dann dazu führt, dass Josef und Maria nach Bethlehem gehen. Und dass dort alles voll ist und dass sie dann im Stall sein werden und. Diese ganzen Dinge und was die Sterndeuter dann mitbringen. Und dass Hirten ihn loben werden und. Alles fügt sich zusammen zu diesem Moment. Und die Sterndeuter gehen von Jerusalem nach Bethlehem hinunter. Und da sehen wir und lesen wir, der Stern geht vor ihnen her. Also das ist dann das, wo man sagen muss, es kann nicht nur eine Konstellation gewesen sein, weil die kann nicht vor ihnen hergehen. Es muss noch mehr gewesen sein. Aber nichts leichter für den Schöpfer des Universums, so etwas zu machen. Und der Stern bleibt über dem Ort, über dem Haus stehen, wo das Kind sich befindet, lesen wir. Und wir lesen, die Sterndeuter waren überglücklich. Wörtlich steht im Text, sie freuten sich mit großer Freude heftig. Es scheint, als ob es gar keine Worte dafür gibt, wie groß diese Freude gewesen sein muss. Die Sterndeuter wissen, sie haben das Ziel ihrer Reise, vielleicht sogar das Ziel ihres Lebens erreicht, indem dieser Stern über dem Ort stehen bleibt. Und sie wissen, da drinnen werden wir es finden. Vor etlichen Jahren bin ich mit meinem Bruder gemeinsam einen Marathon gelaufen und war mittelgradig trainiert. Und beim Start ist man noch voller Freude und Erwartung und man geht's an und es ist glas und es ist ja doch eine weite Strecke, 42 Kilometer. Und ja, irgendwann fängt's dann ein bisschen zum Zwicken an und irgendwann wird's dann richtig zach. Und irgendwann fängt man zum Kilometerzählen an, 38, 39, 40, 41, dann musst du noch aufs Klo, 42. Und dann sind wir so ums Eck gebogen zu diesem großen Platz. Und dann stand da dieses Tor, wo oben groß drüber gestanden ist, Ziel. Und dann hat sich Freude eingestellt. Die Schinderei hat sich gelohnt. Da vorne ist das Ziel, da hat dann das Leiden ein Ende. Und es gibt ein Bild kurz vorm Ziel, wo man diese Freude ein bisschen erahnen kann. Ich bin der Rechte übrigens. Wir waren noch gar nicht im Ziel, aber gefreut haben wir uns. Und das war nur ein Abglanz dieser Freude, die die Sterndeuter wohl gehabt haben. Und das, wo sie Jesus noch nicht einmal gesehen haben. Es ist nur der Umstand, dass der Stern über diesem Ort, über diesem Haus stehen bleibt. Und dieser Begriff, sich mit großer Freude freuen, der kommt in der Bibel nicht so oft vor. Aber zum Beispiel im Alten Testament, wo Salomo König wird, da lesen wir in 1. Könige, und das ganze Volk zog hinauf hinter ihm her und so weiter. Und sie freuten sich mit großer Freude, sodass die Erde fast vor ihrem Geschrei barst. Also das muss eine Szenerie gewesen sein, unglaublich. Und man hat auch den Eindruck, wenn man sich so die Berichte durchliest von Jesu Geburt, dass sich diese Freude immer mehr steigert. Bei Elisabeth ist Freude da, bei den Hirten ist Freude da, schon größere bei Hannah und Simeon ist Freude da. Und dann die Sterndeuter freuen sich mit großer Freude heftig. Noch interessantes Detail, die Sterndeuter waren einerseits Heiden, das waren gar nicht die, die auf den Messias gewartet haben. Und zum anderen waren es die Ersten, die Jesus angebetet haben. Die anderen haben Gott gepriesen, was super ist. Aber den Sterndeuter haben schon überrissen, wer da vor ihnen steht oder liegt oder grabbelt. Und sie gehen hinein und Jesus war ja nicht mehr ganz neu geboren, es war schon einige Monate hin. Herodes hatte sich ja auch erkundigt, wie lang es schon her ist seit der Geburt und sie haben sich auch aufgemacht, sie waren ja einige Zeit unterwegs. Und Josef und Maria waren ja auch dazwischen im Tempel und so weiter und waren dann in einem Haus. Wir lesen, sie gehen nicht mehr in die Krippe, zur Krippe, sondern sie gehen ins Haus. Und sie gehen hinein und dann passiert das, was man heute, was Flo auch schon am Anfang gesagt hat, diese Freude wechselt in Lobpreis, in Anbetung. Dort, wo sie Jesus erkennen, wo sie Jesus sehen, gibt's Lobpreis. Sie werfen sich vor ihm nieder. Das war ein Zeichen dafür, sich einer Person völlig hinzugeben, sich völlig auszuliefern. Und sie wissen, sie sind richtig. Sie lassen sich nicht von den Umständen, von diesen ärmlichen Umständen, die es damals gegeben hat. Dieses Haus war kein Palast. Es war nicht eigentlich zu erwarten, dass Jesus ein König ist, dass ein König dort in irgendeinem kleinen Kaff auf die Welt kommt und dort lebt. Aber sie sind sich sicher, er ist der Richtige. Und sie packen ihre Geschenke aus. Und jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht ein bisschen unpassende Geschenke für Jungfamilie. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielleicht wären Windeln, Babypuder und vielleicht so ein Schinken besser gewesen. Aber eben, sie bringen mit Gold. Das Geschenk für einen König. Weihrauch als Zeichen für die Huldigung Gottes. Weihrauch war damals wertvoller als Gold. Weihrauch war ein Teil des Räucherwerks, das im Tempel verwendet wurde, um Gott die Ehre zu geben. Und Myrrhe. Prophetisch auf seinen Tod hin. Am Kreuz hat man Jesus Wein mit Myrrhe gereicht. Und Nikodemus hat zum Einbalsamieren auch eine ganze Menge Myrrhe gekauft. Nicht unpassende Geschenke, perfekte Geschenke. Viele Jahrhunderte davor auch schon angekündigt in der Schrift. Gold für einen König, Weihrauch für Gott und Myrrhe als Zeichen für den Retter, der sterben wird, für die Sünden der Welt. Die Sterndeuter gehören zur dritten Gruppe. Sie haben gesucht und auch gefunden. Jesus, den König, den Sohn Gottes, den Retter, der für die Sünden der ganzen Welt gekommen ist. Heute ist Jesus kein kleines Kind mehr. Er ist einmal gekommen. Er ist aufgewachsen, er hat gelehrt, er ist gestorben. Er ist auferstanden und wurde von Gott, dem Vater, wie wir in unserer Epheserreihe, die wir jetzt davor gehabt haben, gehört haben, an den höchsten Ort erhoben, gehoben, ihm die Herrschaft über alles gegeben. Und er wird wiederkommen. Das lesen wir auch in der Schrift. Und er wird die mit sich nehmen, die ihn gesucht haben. Und das wirklich Schöne ist, er lässt sich auch heute noch finden. Er ist nicht mehr das Baby in der Krippe. Es ist noch viel besser, er ist überall und er lässt sich von überall her suchen und finden. Und so niederschwellig, wie Jesus es damals gemacht hat, er ist eben nicht in einem Tempel auf die Welt gekommen, wo die Hirten gar nicht hätten hinkommen können, sondern in einem Stall. Er hat sich gedemütigt, wirklich bis ins Letzte, damit es keine Schwelle gibt und alle zu ihm kommen können, die wollen. Und so ist es auch heute. Und das lesen wir in Matthäus, einer ganz bekannten Stelle. Bittet und euch wird gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Wir lesen in den Sprüchen, ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Im 5. Buch Mose lesen wir, und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Jesus lässt sich finden auch heute noch. Jetzt haben wir von den drei Gruppen gehört. Mit welcher kannst du dich identifizieren? Mit der Gruppe 1? Vielleicht suchst du gar nicht. Vielleicht verschwindet Jesus nach Weihnachten wieder in der Dekokiste. Vielleicht hast du dir ja noch nie die Frage gestellt, was hat Jesus mit meinem Leben zu tun? Aber wenn wir das ernst nehmen, was da drinnen steht in seinem Wort, und ich bin ganz fest überzeugt, dass das richtig ist, dann ist er relevant für dein Leben. Vielleicht denkst du, dass du Jesus nicht brauchst, weil du ohnehin ein ordentliches Leben führst, du hast niemanden umgebracht, bestiehlst niemanden. Du bist eigentlich ein recht braver Christ, vielleicht ein guter Mensch. Jesus brauche ich nicht. Ich bin besser als der Durchschnitt, das wird sie ausgehen. Dann darf ich aber wieder auf dieses Buch verweisen, weil da steht was anderes drinnen. Jesus ist gekommen, weil du Rettung brauchst. Weil jeder Mensch Rettung braucht. Vielleicht identifizierst du dich mit der zweiten Gruppe. Du suchst Jesus, weil du dir von ihm erwartest, dass er dir dient. Der Flaschengeist, der rauskommen darf, um Wünsche zu erfüllen, der dann rauskommt, wenn es brennt, aber wenn es dann ganz gut wieder läuft, dann darf er wieder verschwinden und das mache ich dann schon selber, den Rest. Oder eben, wenn ich selber nicht schaffe, denn die letzten, fürs letzte Eizerl brauche ich dann vielleicht doch noch Jesus. Und da geht es mir oft einmal so, wenn viel Druck ist von allen Seiten, zu Hause, der Gemeinde, in der Arbeit, dann denke ich, Herr, schenk mir noch die Kraft für das, ein bisschen noch. Und dann muss ich eigentlich mich demütigen und sagen, na, es ist nicht, ich mache das jetzt nicht bis daher aus meiner Kraft und das letzte Eizerl darf Jesus dann noch gnädigerweise beisteuern. Ich lebe nur aus seiner Kraft. Er hält alles und er hält mich in jeder Sekunde. Und auch euch. Oder gehörst du zur dritten Gruppe? Suchst du Jesus oder hast du ihn schon gefunden als der, der er ist? Als dein Retter? Als der, der dir die Schuld vergeben hat, die du nie bezahlen könntest. Und dieser Herr deines Lebens, der, der das erste und das letzte Wort hat. Weil er weiß, was gut für dich ist. Und weil du weißt, dass er nur gut ist. Und was gibt's Schöneres, als sich dem Herrn des Universums anzuvertrauen, dem, der alles gemacht hat. Und wenn wir da lesen, wie er alles zusammenfügt, er fügt auch dein Leben zusammen. Und dich ihm anzuvertrauen, ist das Beste und das Gescheiterste, was du tun kannst. Er weiß besser, was gut für dich ist, als du selber weißt. Nur eine Gruppe wird diese Freude, von der wir gehört haben, von den Sterndeutern, dass sie sie haben, finden und auch jetzt schon haben. Eine Freude, für die es keine Worte gibt, eine Freude, die tiefer geht als alles andere, eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen, weil sie von dem kommt, der die Umstände wirkt, der die Umstände in der Hand hat. Eine Freude, die über dieses Leben hinausgeht. Und vielleicht bist du in Umständen, die gerade nicht besonders lässig sind, die dich bedrücken. Vielleicht gibt es Probleme in der Ehe. Vielleicht wünschst du dir einen Partner. Vielleicht gibt es Druck in der Arbeit. Vielleicht, ja, eben, kannst du Gott irgendwie nicht wahrnehmen. Jesus sucht und will diese Beziehung mit dir. Und wenn du dich aufmachst, ihn zu suchen, wirst du sie finden. Und er wird vielleicht deine Umstände ändern. Vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, dann weil er weiß, dass es gut für dich ist. Aber was er jedenfalls tun wird, er wird dir den Frieden schenken, in dem gut leben zu können. Und eine Freude, wo andere aufmerksam werden. Eine Freude, wo andere sagen werden, wie kann das sein, dass jemand in den Umständen noch Freude empfinden kann. Das ist eine übernatürliche Freude und das ist sie, weil sie eben nicht aus uns herauskommt. Und wie wir es gesungen haben in dem Lied heute, denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Zu welcher Gruppe zählst du dich? Ich bete dafür, dass du zumindest ab heute zur dritten Gruppe gehörst. Freude, Freude. Amen.